Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Um zwei Persönlichkeiten, die 500 Jahre voneinander trennen, geht es in der folgenden Sendung. Um den Kirchenreformator Jan Hus, oder genauer gesagt die Debatte über ihn und seine Lehre, und den Schriftsteller Franz Werfel und den Zirkel von Café Arco. Für diejenigen, die an unserem Tschechischkurs teilnehmen, hat Markéta Kachlíková wieder eine neue Lektion vorbereitet. Zuerst machen wir einen Abstecher in die Kirchengeschichte. Die Rezeption des tschechischen katholischen Predigers und Kirchenreformators Jan Hus war im Laufe der Jahrhunderte einem starken Wandel unterworfen. Er galt als Ketzer, Heretiker, Wahrheitskämpfer oder Nationalheld. Seit seiner Verbrennung am 6. Juli 1415 in Konstanz kam es immer wieder zu neuen, oft sehr scharfen Wortgefechten zwischen Hus-Verteidigern und Hus-Gegnern. Die über ihn geführte Debatte, die als das zweite Leben von Hus bezeichnet wird, war vor einem Monat das Thema unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte. Die Debatte über Jan Hus setzt Jitka Mládková im folgenden Geschichtskapitel fort.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Unser Exkurs in das zweite Leben von Magister Jan Hus startet in den 1950er Jahren. An der Macht waren die Kommunisten, die wie niemand zuvor die Kunst beherrschten, Hus und seine Lehre zum Zweck der ideologischen Umerziehung eines gesamten Volkes zu instrumentalisieren. Der erste Wegweiser war 1953 das Buch »Die Kommunisten, Erben der großen Traditionen der tschechischen Nation« aus der Feder des Bildungsministers Zdeněk Nejedlí. Eine parallele Hus-Forschung, die nicht auf der marxistischen Doktrin fußte, konnte sich hierzulande nur in geringem Ausmaß entwickeln. Dass neue Impulse häufig aus dem Ausland kamen, ist in Tschechien bis heute nur wenig bekannt. Zu jenen Impulsen gehörte das Buch von dem Belgier Paul de Vocht. Darüber sprach im Juni Professor Jan Laschek, Dekan der Hussitischen Theologischen Fakultät, auf einer Pressekonferenz in Prag, auf der eine neue Kommission für die Hus-Forschung vorgestellt wurde.
Paul de Vocht war ein französischsprachiger belgischer Benediktiner, der vor dem Zweiten Weltkrieg in Prag lebte und perfekt Tschechisch sprach. Das Thema Hus hat er 1960 auf einem großen Forum der katholischen Kirche und anschließend auch auf einem Historikerforum angeschnitten. Auf sein im selben Jahr erschienenes Buch »Le Hérésie de Jean Hus« reagierte 1963 der bekannte tschechische Philosoph Milan Machovec in der Broschüre »Wird die katholische Kirche Magister Jan Hus rehabilitieren?«
Von da an wurde diese Frage zu einem roten Faden der Debatte um Hus. De Vocht ging von der Prämisse aus, dass Hus ein besserer Christ war als seine Konstanzer Richter. Als Katholik hielt er zwar einige Artikel von Hus für ketzerisch, zweifelte aber daran, dass gerade diese der wahre Grund für seine Verurteilung waren. Die Beschlüsse des Konstanzer Konzils seien, De Vocht zufolge, für die Katholiken nicht verbindlich. Sein Buch fand große Resonanz und wurde später als ein Vorzeichen des zwischen Oktober 1962 und Dezember 1965 stattgefundenen Zweiten Vatikanischen Konzils bezeichnet. Auf dem Konzil sprach der tschechische Kardinal Josef Beran über die negativen Auswirkungen des Konstanzer Kirchengerichts auf die Position der katholischen Kirche in der Tschechoslowakei. In diesem Zusammenhang plädierte er nachdrücklich für die Ausrufung der Religionsfreiheit und der Freiheit des Gewissens. Nun 1966 wandte sich der Archivar von Konstanz, Otto Fecker, an Papst Paul VI. Mit dem Aufruf, Jan Hus zu rehabilitieren und darüber hinaus zu kanonisieren. Danach trat eine längere Pause in der Debatte um die Rehabilitation von Jan Hus ein. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 war es fast unmöglich, sich mit der offiziellen, ideologisierten Hus-Präsentation auseinanderzusetzen. Wiederbelebt wurde die Debatte über Jan Hus 1986 mit dem Aufsatz Jan Hus, Heretiker oder Vorgänger des Zweiten Vatikanischen Konzils. Nach Meinung des Autors Stefan Schwesawski, Professor an der Katholischen Universität im polnischen Lublin, stimmen die Thesen, für die Hus zum Tod verurteilt wurde, mit denen überein, die auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil unter dem Sammelbegriff Ecclesia in die Dogmatik der katholischen Kirche integriert wurden. Noch im selben Jahr reagierte der Philosoph und Vertreter der tschechischen Untergrundkirche Tomáš Halík darauf in einem Artikel, der nur in der Samizdat-Zeitschrift Theologische Blätter veröffentlicht werden konnte. Seine Hoffnung, dass sich die offiziellen Kirchenstellen von dem Konstanzer Urteil distanzieren werden, wurde nicht erhört. Erwähnt sei aber die quasi prophetische Zukunftsvision, mit der Haliks Artikel endete. Nach Prag kommt ein slawischer Papst. Mit katholischen und evangelischen Gläubigen betet er für die Heilung der Wunden, die durch den Gewalttod von Hus in den Herzen der Tschechen entstanden sind. 1990 ist Haliks Vision zur Wirklichkeit geworden. Papst Johannes Paul II. Besuchte die Tschechoslowakei und während seiner Prag-Visite sagte er:
Es wird die Aufgabe der Experten sein, an erster Stelle der tschechischen Theologen, genauer die Stelle zu definieren, die Jan Hus unter den Reformatoren der Kirche einnimmt.
Mit diesen Worten hat der Papst zu einer wesentlichen Lockerung der festgefahrenen Positionen in der Hus-Debatte beigetragen. Unter dem Leitmotiv Jan Hus zwischen Zeiten, Völkern und Konfessionen tauschten sich 1993 auf einem Symposium in Bayreuth 150 Wissenschaftler aus 13 Ländern aus. Im Dezember 1999 kam die bis heute bedeutendste Konferenz über Jan Hus zustande, an dem viertägigen Symposium, das auf dem Boden der päpstlichen Lateranuniversität in Rom stattfand, waren rund 100 Wissenschaftler aus 7 Ländern beteiligt. Am 17. Dezember wurden die Konferenzdelegierten, unter ihnen auch Staatspräsident Václav Havel, von Papst Johannes Paul II. Empfangen. In seiner Ansprache erklangen aus historischer Sicht ausschlaggebende Worte.
Heute fühle ich mich verpflichtet, mein tiefes Bedauern auszusprechen für den grausamen Tod von Jan Hus und für die daraus folgende Wunde, eine Quelle von Konflikten und Spaltungen, die dadurch in den Geist und die Herzen des tschechischen Volkes gerissen wurde.
Diese Worte wurden von der breiten Öffentlichkeit als eine Bereinigung des Hus-Andenkens durch das Oberhaupt der katholischen Kirche wahrgenommen. Für viele ist aber die Entschuldigung des Papstes unzureichend und sie verlangen nach einer vollständigen Rehabilitation von Jan Hus. Das in 4 Jahren anstehende 600. Jubiläum halten sie für einen passenden Anlass. Eines ist aber nicht zu erwarten, Professor Laschek, Dekan der Hussitischen Theologischen Fakultät.
Dass Hus auf einer rechtlichen Grundlage rehabilitiert wird, ist nicht zu erwarten. Das ist in der römischen Kirche nicht möglich. Doch die moralische Rehabilitation hat bereits stattgefunden, und zwar durch den Satz von Papst Johannes Paul II., Hus gehöre zu den Kirchenreformatoren. Damit bestätigte er, dass in der Kirche nicht alles in Ordnung gewesen ist und dass sie jemanden brauchte, um reformiert zu werden. Die Reformatoren hatten also eine positive Bedeutung.
neues Kapitel des zweiten Lebens von Magister Jan Hus zu schreiben, verspricht seit kurzem die Ökumenische Kommission zur Hus-Forschung. Man habe im Februar dieses Jahres beschlossen, sich erneut mit der Tätigkeit von Hus und seinem Vermächtnis zu befassen, informierte eines der Kommissionsmitglieder auf der Pressekonferenz im Juni. Ihre Motivation fasste der römisch-katholische Bischof von Pilsen, František Radkowski, zusammen.
Es ist wichtig, großen Wert auf das zweite Leben von Jan Hus zu legen. Man muss das Hus-Bild von all den Verzerrungen befreien, die im Laufe der Zeit entstanden sind, und es ins rechte Licht rücken.
Der Vorsitzende des Ökumenischen Kirchenrates und Senior der Synode der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, Joel Rummel, ergänzte.
Jede Persönlichkeit, nicht nur Hus, hinterlässt ein zweites Leben, eine gewisse Legende. Der Vorteil von Hus ist, dass er sehr viel hinterlassen hat, Briefe, Predigten oder Schriften. Und es lohnt sich, darauf zurückzugehen und zu suchen, was seiner Überzeugung zugrunde lag.
Die Hus-Kommission hat derzeit 19 Mitglieder, die drei Konfessionen vertreten, die römisch-katholische, die uniert-protestantische und die tschechoslowakische hussitische Kirche. Die Mitgliederzahl ist nicht endgültig. Durch den Ökumenischen Kirchenrat will man auch mit anderen Konfessionen kommunizieren. Die geplanten Diskurse sollen auf theologischer und historischer Ebene geführt werden. Die Kommission will sich auch eine Aufgabe ernehmen, die Papst Johannes Paul II. Vor 11 Jahren als wichtig bezeichnete. Dabei handelt es sich um eine Veröffentlichung der römischen Konferenzbeschlüsse von 1999 über Hus, die bisher nicht stattgefunden hat.
Jitka Mátková hat diese drei Kapitel aus der tschechischen Geschichte vorbereitet. Jan Hus war übrigens nicht nur ein Kirchenreformator, sondern hatte sich auch mit der tschechischen Sprache beschäftigt. Mit der tschechischen Sprache befasst sich auch Markéta Kachlíková, die für sie die folgende Lektion des Tschechischkurses vorbereitet hat.
Sommerlich ist derzeit das Wetter und sommerlich ist auch der heutige Sprachkurs. Wir wollen nämlich die Ursprünge der Namen der Sommermonate erklären. Also der Juni,
Červen,
der Juli,
Červenec
und der August,
Srpen,
interessieren uns im heutigen Tschechisch gesagt. Ähnlich wie der Juni und der Juli klingen auch die tschechischen Namen für die beiden Sommermonate sehr ähnlich und werden auch häufig verwechselt. Eigentlich ist es so, dass es sich beim Juli,
Červenec,
um einen kleinen Juni,
Červen,
handelt. Der Suffix
ec
verrät die Nachfolge, also das
Červenec,
nach dem
Červen
folgt. Diejenigen Hörerinnen und Hörer, die Tschechisch ein wenig beherrschen, erkennen in den beiden Namen das Wort
Červený,
rot. Im Juli und Juni sind oder werden die Früchte und Beeren wie Kirschen, Erdbeeren oder Johannisbeeren rot, was im Namen zum Ausdruck gebracht wird. Eine andere Sprachtheorie verweist auf die Würmer, die in dieser Zeit aus der Erde kriechen. Der Wurm heißt nämlich auf Tschechisch
Červ.
Aber auch in diesem Fall liegt der Zusammenhang mit der roten Farbe auf der Hand. Aus einer bestimmten Art Würmer gewann man früher den roten Farbstoff, so dass der Wurm
Červ
eigentlich der roten Farbe den Namen verliehen hat. Der achte Monat des Jahres heißt August.
Srpan.
Es ist die Zeit, in der die Getreideernte ihren Höhepunkt erreicht. Dabei helfen heute Mähdrescher. Früher wurde aber ein wesentlich einfacheres Instrument genutzt, nämlich die Sichel, auf Tschechisch
Srp.
Mit dem Getreide hängt auch eine andere Theorie über den Namen
Srpan
zusammen, nämlich dass dieser vom litauischen Ausdruck
Srpsti,
das heißt Reifen, abgeleitet wird. Und wenn die Ähren reif sind, werden sie gemäht, womit wir wieder bei der Getreideernte wären. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden. Den Tschechischkurs hat Markéta Kachlíková gestaltet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Prag, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die deutschsprachigen Literaten dieser Zeit haben einen gemeinsamen Treffpunkt, das Café Arco in der Himmelskargasse. Ein Gegenpol zum Café Union, das der tschechischen Intelligenz als Ort für Zusammenkünfte dient. Zu den Gästen zählt neben bekannten Größen wie Max Brod, Willi Haas und Ernst Pollack gelegentlich auch der Schriftsteller Franz Kafka. Der lernt hier die tschechische Journalistin Milena Jesenská kennen, zu der er eine einzigartige Beziehung entwickelt, was sich nicht zuletzt in seinen später veröffentlichten Briefen an Milena manifestiert. Viel häufiger ist jedoch ein Namensvetter Kafkas in diesen Räumlichkeiten zugegen. Der 1890 in Prag geborene Franz Werfel. Mehr über diesen Schriftsteller, der in den 1920er und 30er Jahren zu den meistgelesenen deutschsprachigen Autoren zählte, erfahren Sie in den folgenden Minuten von Katrin Sliva. Sie hören eine Wiederholung des Kultursalons vom 9. Februar 2003.
Werfel ist das erste Kind eines wohlhabenden jüdischen Handschuhfabrikanten und dessen Frau. Er wächst in Prag auf, wo er bereits als Jugendlicher seine ersten Gedichte schreibt, die er dann, zunächst im Kreise seiner Freunde, später vor einem größeren Publikum, lauthals zum Besten gibt. In einem Tagebucheintrag Franz Kafkas aus dem Jahre 1912 heißt es in diesem Zusammenhang: Vorigen Samstag rezitierte Werfel im Arco die Liebeslieder und das Opfer. Ein Ungeheuer, aber ich sah ihm in die Augen und hielt seinen Blick den ganzen Abend. Ich bat Professor Dr. Tvrdík, Leiter des Instituts für Germanistik an der Karls-Universität in Prag, uns die Beziehungen der beiden Schriftsteller zueinander sowie den Zirkel im Café Arco insgesamt näher zu bringen.
Das Café Arco ist überall bekannt, der Treffpunkt deutschsprachiger Schriftsteller aus Prag, auch der ganz Jungen. Dieses Café Arco war Sammelpunkt von Schriftstellern um Max Brod und um die Generation, die letzte Generation der Prager deutschen Literatur. Im Café Arco begegnete Werfel auch Kafka. Kafka hält sich immer wieder zurück, griff nie in diese eifrigen Gespräche der Autoren ein, so dass man die Bekanntschaft als eine sehr vage bezeichnen darf. Werfel kannte eher Max Brod, mit dem war er befreundet. Ich kann aber nicht sagen, dass Werfel mit Kafka befreundet war. Er kannte ihn sehr gut, gerade von diesen Versammlungen der Prager deutschen Autoren. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie, also Kafka und Werfel, etwas Gemeinsames hätten. Das ist auch also in der Zeit, wo wirklich bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs diese Arco-Runde stattfand.
Viel intensiver war Werfels Beziehung zu Max Brod und vor allem zu Willi Haas, der sich für die Veröffentlichung der ersten Gedichte Werfels einsetzte. Mit Erfolg. Im Jahre 1908 erscheint in Wien in der Tageszeitung Die Zeit sein erstes Gedicht, der Titel »Die Gärten der Stadt Prag«. Professor Tvrdík beschreibt diesen Abschnitt in Werfels Werk folgendermaßen.
Zu der Zeit war Franz Werfel einer der führenden Vertreter des Expressionismus in Prag. Es wird auch sogar sehr oft betont in der Sekundärliteratur, Franz Werfel sei einer der Begründer dieser Richtung in der deutschen Literatur überhaupt. Durch die Gedichtsammlungen die dann in den 10. Jahren erschienen sind. 1911 ist es der berühmte Weltfreund. Also das ist eine Gedichtsammlung, also die da wirklich für die Entwicklung ein Auftakt gab für diese expressionistische Welle der 10. und 20. Jahre des 20. Jahrhunderts. Dann 1913 folgte die Gedichtsammlung Wir sind und 1915 die Gedichtsammlung Einander. Expressionismus war für diese Zeit für Franz Werfer sehr wichtig. Er hat sich damit auseinandergesetzt, vor allem nicht kritisch in der Zeit, aber sehr fruchtbar auch für die weitere Entwicklung seines Eigenschaffens, vor allem in den 20er Jahren in den Erzählungsbänden. Die wichtigsten, die berühmtesten aus den 20er Jahren sind Nicht der Mörder, Der Ermordete ist schuldig, Der Tod des Kleinbürgers. Das ist die Periode des Expressionismus bei Franz Werfer. Später hat er sich losgesagt von der Expressionismus, hat sich mehr bürgerlichen Roman gewidmet, also dem humanistischen Roman gewidmet und den Romanen über berühmte Persönlichkeiten.
Den ersten seiner historischen Romane veröffentlicht Werfel 1924. Er trägt den Titel Verdi. Werfel gilt als großer Liebhaber der italienischen Oper. Zu jener Zeit lebt Werfel bereits in Wien, wohin er im Sommer 1917 ins Kriegspressequartier versetzt worden war, nachdem er zuvor ein Jahr lang an der ostgalizischen Front gedient hatte. Im Jahre 1918 ist er Mitglied der Roten Garde, die ein rotes Wien fordert. In Wien lernt er auch seine spätere Ehefrau Alma Mahler Gropius kennen. Der gemeinsame Sohn des Paares, Martin Karl Johannes, stirbt ein Jahr nach seiner Geburt. Dieses tragische Ereignis verarbeitet Werfel in einer Vielzahl von Werken. Ein ähnlicher Schicksalsschlag ereilt ihn 1935 noch einmal. Seine Stieftochter Manon Gropius stirbt in diesem Jahr an Kinderlähmung. Doch wenden wir uns wieder Werfels Werk zu, und zwar in den 30er Jahren.
In den 30er Jahren, also mit der zunehmenden Gefahr des Faschismus, hat er sich dann mehr also mit diesem Phänomen auseinandergesetzt, der als Jude, der sehr aber dem Katholizismus anhing, also als derjenige im Glauben, die eine der möglichsten Rettungen der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts sah, davon zeugen im literarischen Schaffen dann solche Werke wie die 40 Tage Musadach, das ist diese Chronik der Armenier, also im Ersten Weltkrieg in der Türkei, dann Jeremias die Stimme, also Sachen, die sich mehr immer wieder mit dem Phänomen des Einzelnen und mit dem Phänomen der Gesellschaft auseinandersetzte. Ein Gipfelpunkt dieser Richtung in seinem Schaffen war der Roman Ständengeborenen, der postum dann erschienen ist 1945. Also eine Vision der Gesellschaft, eine Vision der Kunst, der Künstler, die sich 100 Jahre, 1000 Jahre sogar wiederum zusammenfanden, um sich mit der neuen Welt auseinanderzusetzen. Eine teilweise mythisch-mystische Literaturlinie, wo man aber mit den Fragen, die von denen er sich sehr betroffen fühlte, als Mitglied der jüdischen Gemeinde, Mitglied, besser Anhänger des Katholizismus, also einer der Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die nicht so an den Fortschritt geglaubt hatten, also das heißt an den Liberalismus, also an moderne Strömungen der Zeit, sondern mehr an die altbewährten Traditionen oder Werte wie der Glaube vor allem. Also jetzt möchte ich hinweisen auf ein Essay von ihm, kann die Menschheit ohne Glauben leben? Das ist eine der Hauptlinien der Auseinandersetzung Franz Werfels mit der Welt um ihn herum.
Die Religion nimmt eine zentrale Stellung in Werfels Schaffen ein. Doch schwankt er zwischen dem Judentum und dem katholischen Glauben und versucht in seinen Schriften, beide Religionen miteinander zu vereinen. Große Bedeutung für seine religiöse Entwicklung kommt seiner früheren Kinderfrau Barbara Schimunkova zu, der er in frühester Jugend zu Messen folgt. Die Atmosphäre in der Kirche, der Prunk und nicht zuletzt der Gottesdienst an sich beeindrucken ihn nachhaltig. In seinem Roman »Barbara und die Frömmigkeit«, der eindeutig autobiografische Züge aufweist, setzt er dieser Angestellten seiner Eltern ein literarisches Denkmal. 1938 muss Werfel vor den deutschen Nationalsozialisten fliehen. Als Zufluchtsort dient ihm zunächst einmal das französische Sennery-sur-Mer. Von dort aus flieht er zwei Jahre später über die Pyrenäen und erreicht im Oktober 1940 Amerika. 1954 stirbt Werfel im amerikanischen Exil.
Sie hörten eine Wiederholung des Kultursalons vom 9. Februar 2003 von und mit Katrin Slieber. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte vysílání rádia.